Das ist, das hat was mit der Seele zu tun und mit dem Rhythmus.
Genau.
Also, und zwar mit der Verbindung von beidem. Also das Musikalische, was wir alle haben, klingt der Satz gut und dann aber auch die emotionale Verbindung.
Ich hatte an mich den Anspruch, wenn das mit der Schauspielerei wird sicher im Liebhaberbereich ja, einiges gehen. Null.
Ja.
Nicht einmal.
Ich hätte unbedingt wenigstens die Scheißgitarre lernen.
Was heißt denn die Scheißgitarre?
Ja, pass auf.
Da tun Sie mal alles so, als wäre das so einfach.
Nein, natürlich ist es nicht einfach.
Ich finde, jetzt haben wir genug über mich geredet. Lass uns über euch reden. Wie findet ihr mich?
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Wir kennen uns schon sehr lang persönlich und haben uns aber trotzdem lange nicht mehr gesehen. Und ich freue mich, dass er zum ersten Mal bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen, Markus Mittermeier.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung.
Und du weißt, jetzt habe ich dir natürlich schon gesagt, wer du bist, aber wir machen ein Rendezvous hier, Ringelstädters Rendezvous. Wie würdest du dich, wenn wir uns jetzt das erste Mal treffen würden und wir würden mal das Äußerliche, das uns natürlich aneinander anzieht, weglassen, wie würdest du dich dann vorstellen?
Lieber Hannes, also ich bin der Markus Mittermeier. Ich habe, wie man unschwer hört, einen niederbayerischen Namen und komme auch aus Niederbayern, bin in Landshut geboren und zwar 1969. Das heißt, da verbindet uns ja auch sehr viel.
Weil du ein Jahr älter bist als ich.
Ja, ich schaue zwar jünger aus.
Was man aber leider nicht sieht, wie ich gerade bemerke.
Und bin aber 89 nach Regensburg gekommen und wohne seit 1989 hier. Habe hier begonnen, Jura zu studieren.
Ah, da kommen wir später noch drauf.
Habe zwei Semester ernsthaft und zwei weitere Semester so ein bisschen hobbymäßig Jura studiert. Und
aber
in
das
dieser
geht
Zeit,
ja nicht.
Wollte ich gerade sagen, in dieser Zeit habe ich das Theater entdeckt. Und zwar das Stadttheater hier in Regensburg. Und habe da angefangen mit Kompasserie und mit Regie, Hospitanzen und so weiter, ein bisschen hinter die Bühnen zu blicken und vor allem auf die Bühne. Und dann irgendwann mal beschlossen, den ganzen Weg nochmal von vorne anzufangen und Richtung Schauspielerei zu gehen.
Und heute bist du der einer von dreien bei München Mord. Daher kennen dich die meisten Leute. Und letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, wurde zum ersten Mal bei München Mord ein Drehbuch verfilmt, das du geschrieben hast.
Ganz genau.
Und in diese Richtung geht mein Geschenk.
Was?
Ich habe dir nämlich ein Geschenk mitgebracht.
Ja, ein Buch.
Das darfst du jetzt auspacken. Und weil das ist ja wichtig bei dieser Art von Krimi, wie ihr sie macht, der ist ja nicht nur ernst, sondern auch humorig.
Stimmt.
Und ich habe dir, es gibt ein Buch.
Ich reiße es jetzt
ja,
mal
bitte,
ganz.
Ja, bitte, reiße es völlig
ganz frech.
Ohne Gefühle.
Genau, es ist nämlich ein sehr schönes Papier und da hat sich
ja,
jemand wahnsinnig Mühe gegeben. Aber er hat sich so Mühe gegeben, dass man ohne Gebrauchsanweisung
ja,
das nicht.
Ja, unsere Redakteurin, die Kathi, die kann sowas ja. gut und dann macht es halt auch
ja,
gescheit.
Ja, sehr gut. Aber
das
kennst
halt
du das, wenn Frauen,
ja.
Also wenn meine Frau zum Beispiel ein Geschenk aufmacht, dann macht die das so auf, dass man das Geschenkpapier, dass es nicht verletzt ist. Und das, diese Fähigkeit habe ich einfach nicht. Deswegen.
Aber sagt der Frau zu dir auch, wie meine, du, es ist egal, dass ich mich da hingekockt habe und das schön eingepackt habe, reiß einfach auf, sodass du schön mit einem schlechten Gewissen die nächste Zeit verbringst.
Oh, das klingt aber sehr gut.
Das Lachen. Buch heißt Lachen machen.
Lachen machen.
Ist von unserem Kollegen Arne Schimkat. Kennst du
ja,
den?
Ja,
natürlich.
Ja, ja, genau.
Und der hat sich jetzt das erste Mal mit einem, jetzt sucht er seine Lesebrille.
Ich wollte gleich loslegen, aber die habe ich draußen an der Garderobe.
Nein, das ist wirklich ein, ich hoffe, dass der Arne bald es schafft, in diesen Podcast zu kommen, weil ich mag unbedingt mit ihm über Humor reden. Er
ja,
ist ja der
gut.
König des Slapstick.
Sehr gut.
Und er hat wirklich, das ist ein tolles Buch, ich kann es jedem empfehlen. Ja. Heißt Lachen machen, es geht um den Humor
ja.
und dass man das wirklich, das, also um das Handwerk Humor.
Ja,
das ist eine tolle Sache.
Das ist tatsächlich immer wieder, also ehrlich gesagt, das interessiert mich wirklich, weil die Frage, wie kann man Humor und die Regeln des Humors in irgendwie aufschreiben oder festhalten, sodass man das universalisieren kann. Ist ja was eigentlich was typisch Deutsches. Jeder macht es irgendwo aus dem Gefühl raus, aber es ist total interessant, ja, weil man gar nicht weiß, ob das überhaupt geht.
Doch, es geht teilweise. Es geht teilweise, nämlich an großartigen Beispielen.
Okay.
Also er nimmt quasi die lustigsten Filmsequenzen, ja, und ja, vergleicht die zum Beispiel und dann merkst du, ah, ja, es gibt sehr wohl ein Handwerk.
Ah, okay.
Nämlich zum Beispiel, wie lang dürfen Sätze überhaupt sein, damit sie überhaupt nur lustig sein können.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, wir fangen jetzt aber an.
Alles klar. Wir fangen jetzt erst an?
Ja, ja, bei dir quasi. Bei deiner Biografie. Du hast gesagt, du bist in Landshut geboren, also in Niederbayern, das eint uns.
Genau.
Dann bist du nach Regensburg gekommen, 89, eint uns auch. Jawohl. Ich nämlich auch.
Auch 89. Mhm.
Also ich bin 90, ja, genau, aber schon 89 so ein bisschen.
Ich bin ja ein Jahr älter, deswegen habe ich ein bisschen Vorsprung.
Dann, was uns wieder eint, Komparserie am Theater. Ganz und genau, von dort aus eine Entscheidung treffen.
Ja, genau.
Dann war es, ich bin ja dann nicht auf die Schauspielschule. Das hat verschiedene Gründe, in der ich nicht genommen wurde.
Ich wurde auch nicht genommen.
Auch nicht?
Nein.
Dann erzähl mal, wie bist du dann?
Ich war auf der Bühne gestanden in Regensburg am Theater und dachte mir,
Was hast du da gespielt? Weißt du es noch?
Damals gab es einen Jugendclub.
Ja.
Und da haben wir eine griechische Komödie gespielt, die hieß Lysistrata. Und ich habe bei den Goldberg-Variationen war ich auch einer der Jünger und so weiter. Das war aber eine relativ, im Verhältnis für einen Laien große Rolle, weil ich ja dauernd auf der Bühne war und so weiter. Georges Tabori, der große Dichter, der das geschrieben hat, kam dann auch zu uns in die Hauptprobe.
Ach echt?
Ja, das war wahnsinnig.
Georges Tabori?
Ja, Wahnsinn. Und ich dachte mir, wenn ich da schon jetzt nochmal so richtig das Professionelle auch inhalieren darf, dann ist das der Schritt nicht mehr so groß. Und dann habe ich mich getraut, in meiner WG-Wohnung in der Nürnberger Straße meine Reklamheftel durchgeschaut und habe mir gedacht, jetzt was lernst du das da auswendig? Ich hatte ja niemanden, der das
Man kannte niemanden, konnte
und
war.
Mein Einblick in die Theaterweltliteratur war ungefähr so wie ein Niederbayer, der zum ersten Mal nach New York fliegt. Also ich habe nichts war mit großen Augen und offenem Mund vor dem Regal im Puste gestanden beim Reklam-Regal und habe versucht, da irgendwas rauszufinden.
Aber
und
in der Schule warst du schon vorher. Also Reklamhefte kanntest du schon.
Ja, ich kannte Reklamhefte, aber den Inhalt, der
hat sich in der Schule dir nicht erschlossen.
Hat sich in der Schule vor allem nicht festgesetzt. Das ist der Punkt. Also zum Festsetzen kam es in der Schule nicht, weil du weißt ja, wie man lernt in der Schule. Da lernt man ja immer ergebnisorientiert.
Wenn
und
überhaupt.
Und nie inhaltorientiert.
Oder auf Lücke. Ja, so wie ich.
Oder auf Lücke, so wie du. Also jedenfalls habe ich dann geschaut, dass ich irgendwie bei den Bewerbungen stand dann immer drin, man soll 3 Szenen vorbereiten. Dann habe ich 3 Szenen vorbereitet. Das waren dann irgendwie die üblichen. Es gab kein Internet, es gab kein YouTube. Woher sollte man diese Informationen haben? Man musste sich dann Bücher kaufen, schicken lassen, im Lexikon. Ich bin in die Uni-Bibliothek gefahren und habe mir in den Lexikas habe ich mir Weltliteratur. Also wie recherchiert man da?
Ja, ja.
Heute gibt es einen Monolog vorsprechen und dann wird dir 35.000 Sachen werden dir vorgespielt und du brauchst dir bloß was aussuchen. Und damals wusste man ja nichts. Also habe ich diese 3 Sachen, ich habe bei Lyons und Lena habe ich den Lyons auswendig gelernt und noch 2 andere Sachen. Und dann bin ich los, dann bin ich per Anhalter nach Hannover, nach Leipzig, also 1990 dann war das, oder 91, nach Hamburg, ich war überall. Es gibt ja massig staatliche Schauspielschulen, natürlich wollte ich es an einer staatlichen Schauspielschule versuchen, weil das nichts kostet. Ich bin Arbeiterkind, meine Eltern konnten sich das jetzt nicht so leisten, dass man so richtig da Geld investiert in eine Schauspielschule. Jedenfalls 13 Mal vorgesprochen, 13 Mal durchgefallen.
Wahnsinn,
nicht
oder?
Einmal also nicht. Ich bin ein paar Mal in die Endrunde gekommen, das war dann besonders bitter, weil man dann in der Endrunde in Berlin in der HDK sitzt und dann sagt der Typ, pass auf, und jetzt wächst euch eure Hand am Boden fest und alle, und ich schaue so in die Runde und die 10 Mitkandidaten oder 15 Mitkandidaten, oh mein Gott, meine Hand! Und die Mädels gekreischt und ihre T-Shirts ausgezogen und furchtbar sich aufgeführt und ich schaue in die Runde und denke mir so.
Mit niederbayerischer Gelassenheit.
Sag mal,
spielt sie alle oder was?
Komplett Schuss. Dementsprechend war das Ergebnis auch, du hast dich nicht so eingelassen. Das war dann nicht so gut und du bist halt einfach, du kannst deine Gefühle da nicht reinfließen lassen und so weiter. Auf jeden Fall Enttäuschung, 13 Mal Enttäuschung. Dann habe ich gesagt, das langt mal. Dann habe ich in München bei der Zerboni angefragt und dann bin ich da.
Wo alle landen.
Und dann habe ich mich da 2 Jahre lang ausbilden lassen. Und dann ging es ins Professionelle.
Und war das dann, was für dich das Theater das, was dich eigentlich fasziniert hat? Oder warst du damals so, weil ich sage jetzt mal, also für mich wäre das jetzt die Zeit, die du beschreibst, da kommen wir Richtung Jahr 1994, da kommen wir Richtung Pulp Fiction, da genau. kommen wir Richtung Tarantino, genau. An das Kino, da kommen wir Jack Nicholson, so, ja, wir fallen genau. jetzt nur ein paar ja, genau. Begriffe ein. War, und das Theater war noch sehr klassisch,
ja, genau.
würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es war die
Volksbühne
Zeit,
aber schon.
Ja. Es war schon Volksbühne, aber es war zum Beispiel, und auch in Regensburg war Adele Neuhauser, genau, Mephisto in
ja,
Faust.
Absolut, ja.
Also
genau,
so,
genau,
so genau. neue Sachen. So,
genau.
Also war es Theater, das, wo es dich hingezogen hat, oder war es der Film?
Ursprünglich oder mit dem Startschuss Schauspielschule war ich komplett im Theater.
Ach echt?
Komplett. Also es gab kein Theaterstück, was ich in München nicht gesehen hatte in der Zeit. Also ich habe am Resi alles gesehen, am
Residenztheater,
an den Kammerspielen, am Münchner Volkstheater alles gesehen, was es gibt. Von vorn bis hinten mir alles angeschaut. Habe Theater heute gelesen, in den Bibliotheken abonniert habe ich es natürlich nicht, aber irgendwo hat man das immer gekriegt oder irgendwo in der Dramaturgie von irgendeinem Theater hat man das dann irgendwie gekriegt. Habe mich beworben, wollte dann auch am Resi Regieassistenz machen und so weiter und so fort. War sehr breit auch interessiert. Und dann war es so, dass ich, das ist nämlich dieser zweite kleine Weg, der mich immer begleitet, dass ich immer gesagt habe, naja, ein bisschen was selber machen, schaut ja auch nicht beim Theater. Also dieser Unternehmergeist, irgendwas selber auf die Beine stellen, jetzt nicht als Schauspieler warten, bis einer kommt und sagt, spul mir das mal, sondern einfach mal selber irgendwie eine Initiative zeigen und nach vorne gehen. Und dann habe ich an der Schauspielschule mit Kollegen und Kolleginnen den Wojciech gemacht. Also
Inszeniert.
Okay. Inszeniert und ein bisschen mitgespielt, aber vor allem inszeniert. Und der war ambitioniert, ich würde jetzt sagen, war okay. Ja. Zumindest war er so okay, dass mich ein Dramaturg gefragt hat, ob ich nicht als Regieassistent mitkommen wollen würde und mich zum Regisseur ausbilden lassen wollen würde, nämlich im Theater Ingolstadt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht einmal noch vorsprechen muss, dann ist das auf jeden Fall ein Luxus, ich kriege dann Geld, dann gehe ich dahin. Und dann kann ich spielen und kann übers Theater lernen und so weiter. Und dann bin ich, davor habe ich noch am Münchner Volkstheater ein Stück gespielt, Edward Bond in der bayerischen Übersetzung vom Speer, Martin Speer, Wahnsinnsstück, sehr, sehr gut.
Aber kurzer Insider-Talk, war der Bleiziffer da in Ingolstadt?
Nein, oder? Nein. Das war okay. Dann, da kam, und das ist jetzt, da können wir jetzt gleich über, das war Clash, Culture Clash, da kam gerade, das war ja gerade so 94, 95, neuer Intendant, der früher Schauspielchef war, am Deutschen Theater in Berlin. Und ich kam sozusagen, es war ja sehr, sehr stark, wurde das Theater aus Ostdeutschland, die Art des Theaterspielens, die man da in Ostdeutschland gepflegt hat, wurde sehr stark adaptiert bei uns. Und ich kam dahin als jemand, der aus Niederbayern kommend die Welt erobern wollte und wurde dann sehr stark diszipliniert, sage ich mal.
Aber also jetzt lass uns mal ein bisschen allgemeiner werden, weil das ein schönes Wort ist, wo ich das super zu dir passt, finde ich. Weil ich habe, also wenn ich erlebe, ich sag dir mal, wie ich dich erlebe. Mhm. Ich erlebe dich in einer Mischung aus einer wahnsinnig ansteckenden Fröhlichkeit und auf der anderen Seite einem ernsthaften Ehrgeiz, würde ich mal nennen. Also weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich so die letzten 20 Jahre, so du willst schon was, ja. Sagen wir mal so. Also ja, zumindest genau. Ernsthaft. So, das ist diese Mischung. Auf der einen Seite bist du total kommst bodenständig rüber, so eben wie so aus Landshut halt ganz gerade. Mhm. Und auf der anderen Seite bestichst du, finde ich, mit immer einer weltoffenen Sicht auf Gesellschaft zum Beispiel. Mhm. Also wenn man so deine Accounts verfolgt und das, was du öffentlich so von dir gibst, stellt man fest, es ist anscheinend doch immer, und das ist ein interessantes Thema, finde ich, es ist immer irgendwie dieser Gap, würde ich jetzt mal sagen, zwischen ganz, ganz bodenständig, auch ganz einfach gedacht, nicht überintellektualisiert, genau, und auf der anderen Seite auf keine Dumpfheit. So, genau. Ja, keine Dumpfheit. So, in dieser Spannung sehe ich dich. Lustigerweise finde ich, dass das bei der Rolle, die du bei München Mord spielst, das so ein Glücksfall ist für dich und auch fürs Publikum, weil der das beides genauso hat. Also der kommt, der ist, da fügt sich das so. Würdest du mir auch dazu stimmen, was ich gerade gesagt habe? Das trifft es ein bisschen?
Ja, ich würde das sogar ergänzen, und zwar hinsichtlich der sozialen Medien, die für mich irgendwo auch Informationsfaktor sind, was genau diese gesellschaftspolitischen Themen betrifft, weil ich mich da auch sehr stark weiterbilde, würde ich mal sagen. Also wer denkt was, wo läuft's hin? Also ja, das hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren sehr stark gewandelt, aber da hole ich sehr viel von dem, was ich quasi jetzt in der Provinz, ich wohne ja in der Nähe von Regensburg in einem Dorf, sagen wir mal, was man da nicht kriegt. Ja? Also wenn man da redet man mit dem Kommandanten von der Freiwilligen Feuerwehr über das Westennest unterm Dach. Ja? Da sagt man halt
was
dann,
auch wichtig
was
ist.
Auch wichtig ist und was sagen wir mal, diese Sehnsucht, die wir ja alle haben nach einer heilen Welt, irgendwo auch mitträgt, weil man gut auskommt mit den Leuten, wenn man gut auskommt mit den Leuten, nicht immer, aber meistens, und weil man natürlich da auf einem sehr einfachen Dienstweg
Sachen hinkriegt.
Genau, irgendwas
es passiert was.
Eine gemeinsame Ebene hat. Und andererseits habe ich natürlich über das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, wie ich mich bei der Schauspielschule beworben habe, diese Möglichkeiten des Netzes, dass man irgendwie auch weiß, was, wenn ein Aufstand irgendwo in einem Teil der Welt ist, wo man sagt, da habe ich überhaupt keinen Bezug dazu, da kann man sich relativ schnell informieren. Vielleicht nicht immer genau die Wahrheit, aber man, wenn man ein bisschen quer liest, kriegt man das.
Okay, da würde ich später gerne nochmal dazu kommen, aber erst würde gerne noch persönlich bleiben, weil du hast gerade gesagt, du wurdest diszipliniert in Ingolstadt am Theater.
Na, so ist es, ja.
Und ist das was du, weil ich habe zum Beispiel mein ganzes künstlerisches Leben, das ja immer nicht alleine funktioniert, sondern immer habe ich immer dieses Autoritätenthema. Also immer dieses Gefühl, warum lasst ihr mich jetzt nicht einfach machen?
Genau.
Ich weiß schon, wie es geht. Und zwar nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil ich es spüre. Weil ich eher vom Bauch herkomme. Und deswegen reagiere ich auf Disziplinierung allergisch, weil ich mir denke, jetzt nehmt ihr mir den Bauch und das Gefühl weg. Genau. Und dann bin ich aber auch wirklich nicht gut. Also dann ist bei mir nämlich wirklich Ende.
Ja, genau.
So ist es bei dir. Also
ja,
weißt du, was ich meine?
Ich hab ja das Gefühl, wenn ich so zurückschaue, habe ich das Gefühl, ich bin sehr oft einfach an der falschen Kasse gestanden. Ich habe immer, kennst du das Phänomen. Dass man beim Aldi an der Kasse steht und auf der rechten und auf der linken Seite flutscht's durch und du stehst da und der holt sein Bargeld raus und zählt jeden Pfennig ab und du denkst, du musst
das ist ja eine Ähnlichkeit, gell?
Ja, genau. Und das ist beim Leben ja genauso. Ich meine, das ist jetzt total subjektiv, aber als ich am Theater als Regieassistent angefangen habe und nach 3 Jahren meine erste Inszenierung bekommen habe in Ingolstadt, da war jemand, der 2 Jahre älter war wieder wie ich oder 3 Jahre, der Leander Hausmann oder 4 Jahre oder so, der war da schon längst wieder, hat er seine erste Intendanzshow durchgehabt mit 25 Jahren. Also haben sie den zum Intendanten gemacht. Und ich denke mir die ganze Zeit, wieso passiert mir das nicht? Warum kann ich nicht irgendwo eine Türe finden, die mich ernsthaft in dem Tempo mich entwickeln lässt, das ich mir selber wünsche?
Aber warum glaubst du, ist es so? Warum ist es dir so? Weil ich kenne das ja total, aber ich weiß mittlerweile die Antwort.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube einfach, das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Das ist also externe und interne Faktoren. Externer Faktor, glaube ich, ist, dass du Glück brauchst. Du brauchst Leute, die dich fördern, denen du in die Augen schaust und die dir in die Augen schauen und sagen, du kannst es, du machst es, ich vertraue dir. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch interne Faktoren. Und bei mir ist es so, dass ich glaube, dass ich mit durch eigene Entscheidungen natürlich viel mir selber kaputt gemacht habe. Also da zum Beispiel jetzt damals in Ingolstadt, da war es halt so, dass ich meinen Intendanten halt 2 oder 3 Mal so angepflaumt habe, weil ich gesagt habe, ich stelle mich da jetzt nicht hin, weil es steht nicht bei mir im Vertrag.
Okay. Okay.
Das war halt suboptimal. Das war suboptimal, wenn du jetzt karrieretechnisch schaust.
Okay, also, du hast es einfach mit Ansage verkackt.
Ja, also das, wie gesagt, das sind halt diese internen Geschichten, die ich dann aber wieder clevererweise, also das ist dann auch ein Teil von mir, das habe ich dann kapiert irgendwann mal, gesagt, okay, jetzt musst dann, du musst irgendwas auf die Waagschale werfen, was das Ganze wieder wettmacht. Und dann habe ich da gezielt darauf hingearbeitet und dann habe ich es irgendwann einmal geschafft, weil sonst hätten wir die das nie gegeben. Ist ja also, klar. Ich meine, ehrlich gesagt, ich war ja genauso, wenn ich mit 55er Intendanz kriege und dann kommt der 28-Jähriger aus Niederbayern und sagt, du pass auf, ich habe den Vertrag gelesen, da steht das nicht drin.
Früher jetzt mal gefangen.
Ja, genau, ganz früher.
Aber ich hab zum Beispiel die Theorie, jetzt wenn ich, wir sind ja etwa gleich alt und wenn man so zurückschaut, dann muss ich ehrlich sein zu mir. Und muss sagen, also ich habe ja auch 20 Jahre irgendwie gewurschtelt, damit das irgendwas wird. Und ich glaube, dass mir früher Erfolg gar nicht gut getan hätte. Also wenn ich jetzt, und ich glaube, da bist du gar nicht mal so weit entfernt, so wie ich dich jetzt spüre, so ja. Immer, denke ich mir, ah, wir haben schon so Anleihen hätte man schon gehabt, so mit Mitte 20 so einen ordentlichen Höhenflug hinzulegen und den mal so richtig zusammen wie Blätter, so
ja,
sagen, wenn das funktioniert
genau.
Hätte.
Aber Hannes, ich glaube, was natürlich bei uns auch ein bisschen hinderlich war, also jetzt bei uns beiden, weil ich kenne dich ja auch seit den 90er Jahren, wo du hier in Regensburg sehr aktiv warst und so weiter und also immer sehr viel Energie aufgewandt hast, um was zu erreichen und dann aber die Früchte waren mager.
Nicht da.
Genau. Bei mir ja genauso. Also jetzt meine Schauspielkarriere und so weiter, das hat sich immer stetig entwickelt, aber keine, also wenn ich damals mit, also ich bin zu den Castern hin und so weiter und dann haben die mir gesagt, wie alt sind sie denn? Dann habe ich gesagt, 32. Also wenn sie es mit 30 noch nicht geschafft haben.
Ja, das war ja immer das. Aber man ist halt auch zu provinziell unterwegs gewesen.
Und ich habe mich ja immer nie in Berlin. Also,
ich wollte aber auch nicht hin.
Also meine Frau wollte nicht hin und ich wollte dann auch nicht hin. Also ich wollte schon hin, aber meine Frau wollte nicht hin und ich wollte.
Und dann wolltest du auch nicht
mehr hin. Dann wollte ich auch nicht mehr hin. Dann habe ich mir die Argumente angehört und habe gesagt, okay, überredet.
Ja, das ist schon ein Problem natürlich, dass man. Ich kann mich nur erinnern, dass ganz viele Freunde, immer wenn ich so Tendenzen hatte, jetzt gehe ich doch weg und jetzt mache ich doch Neuanfang. Erstens konnte ich das immer nicht wegen der Band, weil die alle von hier waren und das war irgendwie ja auch meine Familie. Und das Zweite war, dass immer, wenn ich so weit gewesen wäre, zu sagen, jetzt traue ich mich, kam irgendjemand aus meinem engeren Umfeld und hat gesagt, glaubst nicht, dass es gescheiter ist, man ist wo der König in der, also praktisch ein lokaler König, als irgendwo, wo die keiner kennt, der Mitläufer. Und dann musst du wieder von vorne. Mein Bild war, ich muss dann den ganzen Weg, den ich jetzt schon, wenigstens den habe ich schon geschafft, den muss ich dann nochmal gehen.
Genau.
Was natürlich in Wahrheit totaler Blödsinn ist, weil es war dann ja bei mir so, ich bin dann erst nach Wien und dann nach München. Und da war halt der Till Hoffmann.
Ja, genau.
Und der hat gesagt, pass auf, ich habe da den Watzmann, den spielst du jetzt. Mhm. Wenn du Ambros singen kannst, spielst du den Watzmann. Und ich mache hier das Ding auf, das heißt Vereinsheim. Und ich würde ja jeden Montag eine offene Bühne haben.
Na, geil.
Und da drüben ist die Leopoldstraße. Und da gibt's für dich, ob du willst oder nicht, für 400 Euro eine Einzimmerwohnung. Und da gehst du hin.
Ja,
so.
Genau. Ja.
Und dann daraus was zu machen, das konnten wir, so Leute wie wir, ja immer.
Ja, genau.
Es musste aber erstmal irgendwas da sein.
Genau. Aber das war der Faktor, den wir brauchen.
Aber mit 35.
Ja, genau.
Oder 36.
Ja, aber vorher ist es bei mir auch nicht losgegangen. Also bei mir war es so, dass ich, also ich glaube, was bei mir so ein kleiner Schritt war, war der Film, den ich gemacht habe mit einem Kumpel zusammen. Auch nicht alleine, weil alleine hätte ich das mental nicht durchgehalten, weil es schon ein Wahnsinn Stress ist. so einen Film zu machen. Das habe ich mit einem guten Freund aus der Schauspielschule gemacht, dem Jan Stahlberg, der hiermit herzlich gegrüßt ist. Da haben wir ja, der hat ein Drehbuch geschrieben, also eine Geschichte aufgesetzt, und wir haben zusammen das zu einem Film gemacht. Und der hat ja dann ein paar Preise gewonnen. Festivalpreise, war auf der Berlinale eingeladen, hat er Nominierung für einen deutschen Filmpreis gekriegt oder mehrere Nominierungen. Jedenfalls war das so ein bisschen, das war quasi das Tür, das Kratzen an der Bundesliga, sag ich mal. Mhm. Ja, da ist jemand gekommen aus der Provinz, dritte, vierte Liga, und hat mit einem One-Hit-Wonder, weil ich habe jetzt nicht so, meine Regiekarriere war jetzt dann auch nicht,
hat ging dann nicht, eigentlich
nicht mehr Früchte getrieben, genau. Der hat aber mit dem quasi signalisiert, dass er in der Lage ist, da mitzuhalten in irgendeiner Form. Das hat mir als Schauspieler wiederum sehr viel eingebracht, weil mich wichtige Leute gesehen haben auf Festivals. Das waren in meinen Filmen. Christoph Waltz kam zu mir und hat gesagt, nicht schlecht, das war noch vor den Oscars natürlich, aber er hat sich fand das super und so weiter. Und dann war beim ZDF jemand, der das gesehen hat, der hat mich dann als Schauspieler geholt und so weiter und so fort. Und so ging das mit dem ZDF dann los. Also diese Energie, die man, die führt dazu was. Es ist halt immer die Frage, ob der Knoten gleich platzt oder erst in 5 Jahren.
Wenn er dann platzt, also kommen wir zu München Mord, weil das ja so mal so dieses Erfolgs, sag jetzt mal, Plakat ist, das über deinem Leben hängt. Wie viele Folgen gibt es im Jahr? 4 oder 2 nur?
Ja,
2. Komisch, das empfindet man völlig anders.
Ja, weil es halt
ständig wiederholt
wird und ich poste halt jeden zweiten Tag über Menschen.
Du hast ja nichts anderes. trotzdem, ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, und ich bin ja gar kein Krimi-Fan, weil mir geht es ja irgendwie langsam auch echt auf die Nerven, also, dass einer nichts anderes einfällt, außer man nichts anderes machen darf als Krimi. Und da finde ich, bei München Mord ist das Schöne, ich kann mich erinnern an eine Folge, die ich sehr wahnsinnig fand, das war diese München 1860-Fan-Folge.
Ausnahmezustand.
Genau. Ja. Ich finde an der Folge, weil ich die, an die kann ich mich A, gut erinnern, und B, wird da so viel sichtbar über diese Serie, oder ist es überhaupt eine Serie oder eine Reihe?
Eine Reihe nennt man das, ja, okay. Genau. Ja.
Und zwar, dass es doch möglich ist, ohne so eine komische Psychologisierung von den Rollen, also so, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Krimis, wo ich die Hälfte vom Krimi erfahre, welche Depressionen der hat. So, das geht mir echt auf den Nerv. So, entweder habt ihr einen gescheiten Fall oder nicht. So.
Genau.
Aber bei euch ist es so, dass du das Psychogramm von allen dreien /4, wenn man den Christoph Süß noch dazu nimmt, dass man das irgendwie total checkt, also man weiß, wo die stehen, und auf der anderen Seite bleibe ich trotzdem im Kopf bei dem Fall. Das ist zum einen wahrscheinlich gut geschrieben und deswegen, und die Figuren sind wahrscheinlich einfach auf den Punkt besetzt. Wenn man das so lang macht, wie ihr 3, 4 jetzt miteinander, ist man dann am Set schon der? Also ist es schon, geht es schon diese, ich merke kurz vorweg, wenn ich mit Michi Brandner bei Hubert und Ole Staller drehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich befinde mich mit Herrn Giewitz, also eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich befinde mich mit Herrn Giewitz in der Garderobe. Aber seid ihr das in diesem Kosmos, seid ihr das schon so, ihr drei, oder ist das komplett anders?
Nee, also es gibt so Andeutungen, die quasi in uns sind, weil wir eben so sind, wie wir sind, also unabhängig von der Rolle. Aber zum Beispiel jetzt Bernadette ist ja überhaupt nicht so wie die Flirl, also null. Die verspricht sich nie, das ist alles geplant, die ist eine Top-Schauspielerin auf dem Punkt wirklich. Und so weiter. Die ist
Bernadette Herwagen,
Angelika Flirl, ja, genau. So, der Alexander, der ist keiner, der spinnt, der ist halt vielleicht ein bisschen zurückgezogener. Aber keiner, der jetzt irgendwie dauernd woanders ist, der ist auch total konzentriert bei der Sache und so weiter. Und ich denke mir, dass es bei mir ja auch so ist. Das Einzige, was man halt sagen muss oder was ich halt so auch liebe ist, und das hängt natürlich auch vielleicht damit zusammen, dass wir nur zwei Folgen pro Jahr machen, weil es schon sehr anstrengend ist, was wir machen, weil wir sehr, sehr früh zusammensitzen und die Geschichten präsentiert bekommen, dann sehr schnell unsere Haltungen festlegen, also unsere Probleme in der Geschichte, weil es ganz wichtig ist, dass diese, sagen wir jetzt, archetypischen Figuren, das ist ja wie in der Commedia dell'arte, keiner hat ein psychisches Problem im Hintergrund, aber jeder ist so, wie er ist.
Und ja, damit weißt du ja,
genau.
Hat
er. Ja, genau.
Weil das ja normal
ist. Und du bist eine riesen Projektionsfläche für den Zuschauer.
Ja,
der Zuschauer geht her und sagt, meine Flirl, jetzt hat sie sich wieder versprochen. Genau wie mir, bei mir letztes Mal beim Chef, wie ich vortanzen haben müssen, genau. Und so weiter. So, und auch was ich ja so liebe bei Münchenmord ist, dass wir immer so abgelenkt sind. Ja, vom Alltag, also
vom Leben.
Ja. Wir sind also Polizisten, die, ich sage immer, wir lösen unsere Fälle nicht, weil wir so sind, wie wir sind, sondern obwohl wir so sind, wie wir sind.
Sehr schön, ja, ist gut.
Also, weil wir halt einfach, das Leben spielt uns dann irgendwie rein und dann ruft ihm, während wir irgendjemanden abhören, ruft die Freundin an und so weiter und will Schluss machen und so weiter. Das sind natürlich großartige Szenen, die dann auch geschrieben werden. Die Vorlagen sind gut, aber da helfen wir natürlich auch mit, weil wir sagen, was kann ich als Figur, als Schauspieler, wie kann ich da einen Mehrwert schaffen durch ein Problem, durch irgendetwas? Da bin ich ja sehr gespannt, was da drin steht in dem Buch. Mhm. Kann ich mich gleich fortbilden und wieder fortbilden fürs nächste Mal. Also wir liefern Input und das macht die Sache so reich, glaube ich. Und da ist aber viel Hirnschmalz dabei und deswegen ist da viel Arbeit. Es ist nicht das, dass wir uns hinstellen und der sind, die wir verkörpern sollen, sondern es ist viel Input, also einfach viel
Arbeit. Aber freust du dich, freut ihr euch miteinander über diesen Erfolg?
Ja, ist total. Also das Beste ist natürlich, wenn man Instagram anschaut und man postet was und was dann drinsteht und so weiter. Es gibt dann immer wieder auch einen, der sagt, ja, also seit 5 Folgen seid ihr ganz furchtbar.
Ja gut, das gibt es ja immer.
Aber
sind übrigens die dann, wenn es es nicht mehr gibt, sagen, sowas wie ihr, das wäre mal wieder wichtig im Fernsehen. Ja, das ist so. Das ist so.
Ja, genau. Also, aber das, also Zuschauerresonanz und Zuschauerzuspruch ist wahnsinnig wichtig, weil es ist ja das, was du beim Fernsehen kaum hast. Du kriegst es ja nur mit, wenn jemand sagt, ich möchte ein Selfie machen. Das ist ja anders wie bei dir. Da beneide ich dich ja, wenn du auf der Bühne stehen kannst und Musik machen kannst und die Leute applaudieren.
Das Direkte,
das habe ich ja überhaupt nicht mehr.
Das habe ich, lass uns ein bisschen über diesen Beruf weiterreden, weil ich habe für mich ist es ja der Nebenberuf, ja, diese Dreherei. Und ich merke,
ja, also ich wirklich nichts anderes.
Wenn ich beim Drehen bin, ich freue mich immer, wenn ich auf das Set komme, weil ich halt alle kenne und das so familiär ist. Es sind immer die gleichen Leute und die sind irgendwie seit 13 Jahren da.
Na klar,
und
das ist bei uns auch nicht anders.
Genau, und das ist bei euch sicher auch nicht anders. Aber ich merke, dass ich immer weniger umgehen kann mit dieser leeren Zeit.
Ja,
also ich finde, je älter man, also bei mir ist es so, der Christian Dramitz zum Beispiel, der liebt es. Der liebt es, am Set auch Leerzeiten zu haben, und blöd zu schauen und sich wieder zu sammeln und so weiter. Mhm. Der kann das total gut. Mhm. Dann gibt es die anderen, die können andere Sachen machen. Mhm. Die haben ihren Laptop dabei und schreiben irgendwie an Kabarettprogrammen oder schreiben Rechnungen oder was weiß ich. Ich kann das gar nicht. Ja. Ich kann nur das machen, was ich gerade mache.
Genau.
Und ich merke, dass mir diese Leerzeiten und so, das nenne ich es mal tote Zeit am Set, dass der Gedanke immer öfter kommt, ich verscheiße hier gerade mein Leben, also diese Zeit, so, für was ich schon 100 Mal gemacht habe. So, also es kommt auch keine Inspiration jetzt für was Neues. So. Kennst du das? Weißt du, was ich meine?
Ja, zum Teil, aber ehrlich gesagt, ich bin so gern am Set. Also es ist echt.
Also du magst den Ort auch gerne, oder?
Ich mag die Menschen so gerne.
Ja, ich auch. Das mag ich auch alles.
Also klar, wenn ich jetzt 4 Stunden im Wohnmobil warten darf, weil die Vorgängerszene nicht fertig wird, das nervt natürlich tierisch.
Schon, also es nervt dich
auch. Das nervt mich auch, aber ich bin, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, was war das wieder heute? Sondern ich bin einfach, also es gibt ja so Tage, da wirst du erst um 12 Uhr abgeholt. Ich, also für mich ist das zum Beispiel viel schlimmer, bevor ich am Set bin. Dass ich dann rumsitze und dreimal auf die Uhr schaue und denke jetzt,
und dann fahre ich hin und dann warte ich bis drei.
Ja, genau. Aber lieber bin ich ja Stunden früher am Set und frühstück und rede mit dem Catering und schaue mir das Motiv an, rede mit dem Regisseur, wenn er Pause hat und so weiter. Das macht mir so viel Spaß, dieses schon mal Schnüffeln an dem, was dann Arbeit ist, dieses Aufnehmen von Kulisse, von Requisiten und so weiter, das liebe ich total.
Ja, also das geht mir auch so, ich weiß, was du meinst, aber ich habe für mich so festgestellt, ich würde nicht nur Schauspieler, also nur Filmschauspieler sein wollen in meinem Leben.
Also ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte und wenn ich nochmal von vorn anfangen, ich hätte unbedingt, ich Depp, aber ich habe leider keine Eltern gehabt, die das unterstützt haben, ich hätte unbedingt wenigstens die Scheißgitarre lernen.
Was heißt da die Scheißgitarre?
Ja, pass auf.
Da tun sie mal alles nein, so, als wäre das so einfach.
Nein, natürlich ist es nicht einfach. Es ist,
ja, warum
es ist
hast du
es
denn dann nicht gemacht?
Ja, weil ich war lieber am Fußballplatz oder beim Schwimmen und habe mich gebräunt in den 90ern mit Tiroler Nussöl. Ich wollte gut ausschauen.
Ich hab
Liegestürzen gemacht.
Wenn ich Gitarre spiele, brauche ich nicht mehr gut ausschauen.
Ja, genau. Und ehrlich gesagt, das, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ja,
okay, das verstehe ich.
Dann würde ich jetzt sagen, Gitarre mit 15, Gitarre lernen 14, und dann mit 20 so weit sei, dass man immer die rausholen kann und schnell zwei Sachen spielen kann, singen. Weil singen kann ich, also ich konnte ein bisschen. Ich habe schon lange nicht mehr geübt, aber ich hab früher, als Nirvana in war, haben wir natürlich auch hier eine Rockband gehabt.
Wie haben die geheißen?
Ja, die hieß, keine Ahnung, ich vergessen, Fat Orboat oder irgendwie okay, so. Also wir haben 5 Auftritte. Wir hatten auch nur ein gutes Lied. Aber
ihr habt eigene Lieder geschrieben.
Ja, wir haben eigene Lieder geschrieben.
Und du warst der Sänger?
Und ich war der Sänger, ja.
Wo
ja.
ist das Material?
Ich war sogar beim Dings, ich weiß es nicht. Ich müsste mal, also ich habe keins mehr, glaube ich. Wir waren sogar beim Woche-Wettbewerb mal eingeladen.
Ja, ja. Im Kürbiscenter oben, am Parkplatz. Da haben wir mal gewonnen.
Ja, genau.
Da gab's den Wettbewerb.
Ja, genau. Nein, wir waren in der Melze damals.
Ach, in der Melze.
Ja, ja,
okay.
Genau. Also auf jeden Fall.
Jetzt sind wir sehr Regensburg-lastig für alle, die informieren Sie sich bitte im Internet über die Stadt Regensburg und ihre Kultureinrichtungen.
Und kommen Sie mal her vor allem.
Kommen Sie mal her.
Nein,
nicht
oben
her.
Ja, stimmt.
Bleibt
ja,
daheim.
Bitte nicht im Sommer. Kommt dann bitte, jetzt. Wenn wir nicht im Café sitzen. Genau. Wenn wir nicht im Stadt am Hof im Café sitzen.
Ein schöner Nebel. Also von November bis März können wir Regensburg sehr empfehlen.
Dann können Sie hier kommen. Ist auch schön. Hat auch was. Ich war letztes Mal auf der Walhalla.
Nicht einmal die Donau.
Nicht mal die Donau. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe zwei Säulen gesehen, hinten, links und rechts von mir, aber keine Donau, nichts. Nur grau. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also das müsst ihr euch schon mal anschauen. Wenn ihr kommen wollt, dann kommt es an einem nebligen Tag. So etwas habt ihr noch nie gesehen.
So einen Nebel habt ihr noch nie gesehen. Und nochmal zurück zu der Geschichte. Aber das mit der Musik ist natürlich total interessant.
Und das fehlt übrigens, das wollte ich genau noch sagen. Das fehlt natürlich, weil mit der Möglichkeit, ein Bühnenprogramm oder irgendetwas zu machen, du machst das natürlich auf einem ganz anderen Niveau und vor allem, was du nutzt, ist deine lebenslange Erfahrung mit Musik. Also
ja.
Auf professioneller Ebene.
Naja, das ist ja und vor allem, ganz ehrlich, ich habe alles, was ich in den quasi Nebenberufen, würde ich jetzt mal nennen, also Schauspiel, Moderation, alles, was ich da, habe ich alles von der Musik gelernt.
Genau. Ja.
Also ich war eben nicht auf der Schauspielschule, sondern ich habe Musik gelernt.
Du warst auf der Bühne. Ja.
Genau.
Ja.
Und deswegen weiß, also zum Beispiel für mich ist jeder Text, wenn ich bei der Textprobe bin zum Beispiel, gehe ich nach dem Groove. Groove das?
Okay. Ja,
ist das Musik?
Sehr gut. Sehr
klingt
gut.
Das oder nicht?
Sehr gut.
Und der Inhalt ist in erster Linie zweitrangig, weil wenn das sich nicht anfühlt, dann ist es nichts.
Genau. Und das ist zum Beispiel was ich immer den Leuten sage, wie kannst du dir die Texte so merken? Dann sage ich, das hat was mit der Seele zu tun und mit dem Rhythmus.
Genau.
Also, und zwar mit der Verbindung von beidem. Also das Musikalische, was wir alle haben, klingt der Satz gut und dann aber auch die emotionale Verbindung. Das ist eine Musik und wenn du singst genau so, dass du immer einen direkten Draht zu deiner Seele hast und haben musst, zu deiner Haltung, zu dem, was du, wie du stehst zu dem, was du sagst.
Mhm.
Und das ist dann lernt sich's von selber.
Und das ist interessant, weil man kann es noch weiter treiben. Ich kann mir zum Beispiel Texte, wo das nicht so ist, die kann ich mir auch nicht merken.
Ja, genau.
Das
ja,
ist Wahnsinn. Ich habe schon, sind ganz einfache Sätze ja, oft, ja, aber ja, wenn die nicht stimmen, ja, dann kann ich sie nicht merken.
Es gibt Autoren, ja,
sage ich, dann ist der Satz falsch. Also ja, ich kann es genau, mittlerweile ja, mit Haltung behaupten, so, dann stimmt ja, er auch nicht. Genau. Wenn ich, jemand wie ich, den sich nicht merken kann, weil ich kann mir wirklich viel merken,
ja, okay, ja,
dann ist er falsch.
Ja.
Und das kollidiert natürlich oft gerade mit Autoren, weil die haben sich auch was dabei gedacht, wenn sie was schreiben. Aber kennst du das auch, dieses Gefühl, dass du weißt, na, dann muss ich ihn jetzt absolut umbauen für mich, total, ich muss ihn anders machen.
Es gibt zum Beispiel Autoren, da weiß ich schon, puh, da muss ich früh selber noch rumschrauben und mir das so hinbauen, dass ich den mir zu eigen machen kann, den Text. Das mache ich nicht oft, aber manchmal muss das sein, dass man einfach irgendwie einen Satz oder zwei drinnen hat, wo man sagt, wichtige Sätze, also gerade jetzt im Hinblick auf den Neuhauser zum Beispiel, da ist ja jede Figur, die du spielst, anders. Ich meine, ja, ja, bei einer anderen Serie spiele ich einen Chefarzt, der redet natürlich nicht so wie der Neuhauser, ist ja klar.
Bist du gern Chefarzt? Sag mal ganz kurz.
Ab und zu ist das ein cooles Gefühl
eigentlich. Das ist
natürlich total geil.
Das ist die Machtposition, es gibt ja, keine bessere
Machtposition. Wir haben ja in einem echten Krankenhaus gedreht.
Und dann kommen die Leute und sagen, sicher, Doktor.
Dann laufe ich da so wie ein Chefarzt
Ödem, durch die... Ich hier Ödem. Können Sie das bitte
wegmachen? Ich schaue mir das gleich an.
Schaue ich mir gleich an.
Ist total cool.
Ach, da beneide ich dich jetzt schon wieder. Ja. Na wirklich, weil das ist wirklich was ich habe immer mir gedacht, ich wäre so gern, also ich habe immer mein ganzes Leben, wenn ich was gespielt habe, waren es Loser. Also weder, ich hatte an mich den Anspruch, wenn das mit der Schauspieler wird sicher im Liebhaberbereich einiges gehen. Null.
Ja.
Nicht einmal. Es gibt einen Sketch, wo das so war, mit Günther Grünwald. Da liege ich mit einer im Bett und das war der schlimmste Tag meines Lebens, weil erstens war zwischen uns nichts entstanden und drumherum standen 25
ja,
Leute.
Ja, das ist ja das
und
Schlimme.
Ich stand nackert in diesem Bett.
Ehrlich gesagt.
Stand, auch geil. Ja. Lag.
Es ist ja so, dass das, was man so als Liebesszenen bezeichnet, ist ja das Schlimmste.
Das ist furchtbar.
Das ist das Schlimmste, was man hat. Das ist immer sehr viel Krampf und so weiter. Da ist nichts locker, ist ja klar. Es ist ja auch nicht angenehm. 25 Leute stehen, du bist meistens zu einem großen Teil unbekleidet, musst dann mit Leuten interagieren, wo du sagst, naja, also es ist auf jeden Fall...
Ja, und es gibt auch, finde ich, mittlerweile zu Recht ja auch Regeln dafür,
ja, genau,
und Leute,
ja,
die das koordinieren, da kommen wir vielleicht nur drauf. Aber ich wollte nur mal ganz kurz, ich wollte immer so in irgendeiner Form bedeutende Menschen spielen. Also so wie, ich habe ja auch nie einen Kommissar gespielt zum Beispiel. Mhm. Gibt man mir nicht. Denkt man wahrscheinlich, schaut mich an und denkt sich, na, wenn es einen gibt, der im Hafen verprügelt wird, dann fällt er uns ein.
Ja,
aber ja, Chefarzt ist natürlich das Höchste. Hast du so, ich bin jetzt gleich Fan natürlich sofort, muss sofort schauen. hast du so Moves dann so aus der Schwarzwaldklinik? Also ist das so, hast du das Sascha Hehn-arisch?
Ja, ich habe halt vor allem wahnsinnig viele medizinische Fachausdrücke drauf. Das hasse
echt?
Ich ja.
Aber das muss doch geil sein, wenn man das so sagt, oder?
Also das hasse ich, weil das ist sehr aufwendig.
Man muss merken.
Ja, ja klar, ich meine, also es gibt ja Leute, die studieren das ein ganzes Leben lang und hantieren jeden Tag mit solchen Begriffen. Und ich muss mir das innerhalb von 2 Wochen, 4 Wochen, muss ich mir das drauf schaffen, sodass das so also nebenbei mal irgendwie
ja,
so
ist doch auch super, oder?
Drei Zeilen Medizin mal schnell auskippen.
Abnormale Agnose Populisie oder so. Irgend so komische Wörter.
Genau, so in der Dings. Und dann bei den Dreharbeiten, das war wahnsinnig, also war unfassbar Stress, weil ich kam da in so einem hypermodernen Operationssaal, haben wir da was gedreht und ich hatte eben so drei Zeiler, wo also wirklich jedes zweite Wort nicht aussprechbar war.
Ja.
Und ich dann probt man das und beim Proben ging es so leicht und dann dachte ich mir, ja okay, beim Drehen klappt es dann schon. Dann geht die Tür auf, dann kommt von der ganzen Klinik der Chefarzt, der Geschäftsführer, noch ein Chefarzt. Ja hallo, ja wir schauen bloß zu, wir stören nicht und dann stehen die da hinten und ich stehe in meinem Kammerl und muss auftreten und muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, irgend so ein Herzkranz, bla 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 und dann aber im Latein und bla 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 und ich habe geschwitzt und natürlich habe ich es beim fünften oder sechsten Mal noch nicht drauf gehabt.
Okay, also Chefarzt, Polizist, was gibt's eigentlich was du unbedingt spielen wollen würdest? Also eine Figur?
Oh, Also was ich noch nicht gemacht habe und was, glaube ich, ganz geil ist, so Trickbetrüger, sowas würde ich mal gerne mal machen. Jemand, der sympathisch ist, aber dann hintenrum die Leiter abzieht, das kann ich mir gut vorstellen. Aber sonst, die Frage kriegt man ja oft gestellt, aber...
Entschuldigung, dass ich wieder so Praktikantenfragen stelle.
Nein, aber es ist irgendwie, das überfordert mich immer, weil das ist ja das Geile am Schauspielerberuf, dass du machst die Post auf und dann liegt ein Drehbuch drin und dann liest du das durch und sagst dir, boah, das... ist ja gar keine schlechte Figur. Oder weißt du, das ist ja gar nicht schlecht. Oder du sagst, was ist das für ein Schmarrn? Und dann machst du es halt nicht.
Andere Frage, was war das Schütze, was du gespielt hast? Also ist es der Neuhauser, so als, ja, weil also, er so lang schon funktioniert?
Ja, also der Neuhauser, weil das vor allem sehr, sehr, sehr gute Filme sind. Also unter anderem eben der Ausnahmezustand, aber der erste Teil und so weiter. Und jetzt auch die mein eigenes Drehbuch fand ich, also hat mir jetzt zum Spielen sehr viel Spaß gemacht. Und
wir grüßen den Matthias Kiefers auch an der Stelle, genau, und den Alex Liegel, Bücher schreiben und der Matthias auch Regie macht.
Genau, übrigens auch dann von den Angsthasen. Das war der Film, den wir im gleichen Jahr gedreht haben, wo der Sebastian Betzel den Prepper gespielt hat, ja, der sich da verbarrikadiert hat und so weiter.
Also ja, schon also der
ist es, aber dann gibt es natürlich auch andere Rollen. Also ich habe mal einen Film gemacht, ganz schlimm, ganz furchtbare Rolle, der hieß Die Ungehorsame von einer, da ging es um einen Mann, der, also es ging um ein Paar, eine Frau und einen Mann, wo die Frau quasi von einem, also Thema war häusliche Gewalt, wo die Frau ganz stark leidet unter so einem Psychopathen, und der Psychopath war eben ich. Und es ging dann eben bis zum Äußersten. Am Schluss musste sie mich dann als Notwehr ermorden und also umbringen, weil ich so schlimm war. Ein super Film geworden, das war, glaube ich, der erfolgreichste Sat.1-Film, der jemals gedreht wurde. Wird immer noch, vor allem, also wenn es ums Thema häusliche Gewalt geht, gezeigt als so ein Schulungsfilm, weil der so die Schritte, wie Leute isoliert werden, wie Frauen isoliert werden, wie die Männer dann alles abkappen, alle Wege nach außen abkappen, plötzlich ist die Kreditkarte gesperrt und so weiter und so fort. Und die Frau ist dem Mann vollkommen ausgeliefert, und das haben wir gedreht. Das war eine ganz schlimme Rolle. Es war auch, die Dreharbeiten waren extrem hart, weil du intellektuell, also auch was die Gefühlswelt betrifft, so stark involviert warst, dass ich kaum geschlafen habe. Das muss man ja irgendwie rauskriegen wieder abends dann.
Wahrscheinlich, als sich das ganze System
Aber mich hat es natürlich brutal interessiert. Weil es künstlerisch war das für mich natürlich eine totale Herausforderung. Und deswegen fand ich die Rolle insgesamt dann doch wichtig. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal machen würde. Ich bin auch jetzt in einem anderen Alter. Ich muss auch nicht mehr solche Rollen spielen. Also ich muss auch keine Mörder mehr spielen in einem Krimi oder sowas. Obwohl ich es jetzt letztes Jahr wieder gemacht habe. Also.
Ja, was sind so die Rollen in unserem Alter? Was kriegt man so angeboten?
Ja, zum Beispiel Chefarzt.
Chefarzt, wenn man halt wenn man das Äußere dafür hat. Ja. Du hast es halt, ja, ich halt nicht.
Also was könntest du spielen?
Patient.
Patient. Ja, und dann,
mit schweren Verletzungen.
Ja, genau. Und dann kommen aber auch die Krankheiten, die in unserem Alter dann eine Rolle spielen.
Die hat man
ja,
dann
und
auch.
Da möchte ich nicht drüber.
Viel urologische Sachen kann ich anbieten. Ja, okay. kann ich reinschreiben jetzt in mein Setcard.
Genau, du kannst dann.
Gern Urologie-Patient. Gerne.
Ja, müssen wir jetzt gleich mal auf Holz klopfen.
Nein, war schon. Ne? Ja. Lass uns jetzt, haben wir wirklich sehr viel über dich und deinen Werdegang und dein Leben und dieses.
Lass uns über dich reden.
Eine meiner Lieblingssätze. Wie findet ihr mich? Kennst du den Satz?
Sag's.
Eine meiner Lieblingssätze ist, also ich habe eigentlich zwei Lieblingssätze. Der eine ist, ich finde, jetzt haben wir genug über mich geredet, lass uns über euch reden. Wie findet ihr mich? Sehr gut. Und der zweite Satz, den ich liebe, ist ein wahnsinnig schlechter Witz, aber ist trotzdem wahnsinnig lustig, wenn wenn du mit deiner Frau, also als Paar, auf der Couch sitzt und sie sagt, woran denkst du gerade, Schatz? Sagst du, kennst du nicht. Den bin ich immer noch, der Abend ist gelaufen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Oh Gott, wie kriege ich die Information jetzt wieder auf?
Aber das ist wahnsinnig lustig, du musst das mal machen, weil es macht wahnsinnig viel Spaß. Also wenn beide wissen, dass es lustig sein soll,
das hilft auf jeden Fall. Ansonsten
ganz schlecht. Also wenn irgendwas im Raum ist, dass da was stimmen könnte, don't do that. Jetzt haben wir quasi diesen Beruf und diesen Werdegang und diesen Markus Mittermeier Schauspieler so ein bisschen, glaube ich, ganz gut eigentlich erwischt, so was er alles macht und wie du es machst. Aber es gibt ja noch den, wo wir angefangen haben, drüber zu reden. Also eigentlich dieses aus Niederbayern, bodenständig, auf der anderen Seite weltoffen, der Fußballer, der. Also du hast ja immer diese zwei Pole so. Du hast eine Familie, hast auch da deine Herausforderungen natürlich, du engagierst dich viel gesellschaftlich, du machst da immer dieses Benefiz-Fußballturnier zum Beispiel. Wenn du. Ist dieses Engagement und das sich so an der Welt, also ich finde manchmal bei dir, wenn ich so bei Insta, wenn ich so irgendwo in einer Garderobe abhänge und wieder alle Insta-Kanäle, die so bei mir unterwegs sind, durchgedenkt wieder, boah, der Markus, jetzt hat er sich wieder was voll reinzogen. Also ich habe das Gefühl, du wendest viel auf, die Welt zu verstehen. Dich zu informieren, diesen Weg der Information oder der Meinungsbildung teilhaben zu lassen und dann aber auch hast du so eine Haltung, bumm, so und dafür stehe ich jetzt.
Ja, so. Versuche ich zumindest.
Das ist so ein Weg, oder?
Also, es gelingt nicht immer, ja, ich versuche es, also ich weiß auch nicht, also das ist irgendwo, war schon immer so, ich war ja schon immer sehr politisch interessiert und halte es in der jetzigen Zeit für umso wichtiger, dass man sich auch informiert und vor allem auch eine Haltung zu eigen macht, für die man steht, weil ich glaube, ist nichts Schlimmeres, wenn man quasi irgendwo Spielball der Interessen ist, dass man so sich hinschieben lässt. Also ich glaube, ich bin der Auffassung, unpolitische Menschen sind das, was die am leichtesten zu manipulieren sind. Also wenn man sich nicht interessiert und sagt, oh, ich will mit dem gar nichts zu tun haben, was auch zulässig ist und was jeder für sich entscheiden darf. Aber ich glaube, es ist für eine Gesellschaft nicht gut, wenn die meisten Menschen überhaupt keine Lust haben, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und für mich habe ich mir macht es Spaß. Ich informiere mich gerne. Ich bin jetzt nicht jemand, der viel Thomas Mann liest jeden Tag, aber ich lese sehr viel Zeitung zum Beispiel oder Artikel oder Kommentare zur politischen Situation. Das macht mich von interessanten Leuten natürlich. Also nicht vom Haumdaucher aus, was weiß ich, aus irgendwoher, der dann schnell, also
jetzt, Meinung rauspfeffert.
Der irgendwo auf Instagram oder was irgendwo schnell von interessanten und interessierten Leuten und von Leuten, von denen ich weiß, dass sie sich auch intensiv mit der Sache auseinandersetzen, von den Leuten versuche ich mich dann zu informieren.
Ich habe ja Geschichte studiert und ich bin ein sehr politisch interessierter Mensch, aber ich habe mit meinem aktuellen politischen Dasein zwei Probleme. Zum einen ich finde, dass die Leute viel zu schnell eine Meinung haben. Also ich merke so, boah, das ist echt ein komplexer Vorgang. Ich muss da erstmal drüber nachdenken. Ich glaube, man sollte sich erstmal über beide Seiten informieren. Das ist ganz schön mühsam, merke ich dann. Und dann denke ich mir, was hat das mit mir zu tun? Wie geht's mir heute? Wie geht's mir morgen? Kann auch einen Unterschied machen. Also ich brauche eigentlich total viel Zeit, bis ich da hinkomme, dass ich sage, ja, ich glaube, bei Gaza würde ich jetzt mal sagen, nach allem, was ich angeschaut habe, ich weiß es nicht.
Also Gaza bin
das
ich raus.
Das würde zum Beispiel so ein klassischer Fall sein. Das ist das eine, womit ich ein Problem habe. Und das andere ist, dass ich merke, dass wenn, es gibt ja bei um Trump herum diesen Satz, flood the zone, also mach einfach so viel Scheiße die ganze Zeit, dass die Leute in erster Linie in der Empörung sich befinden.
So ist es,
Und ich denke mir mittlerweile, Und das ist mein innerer Kampf. Mein innerer Kampf ist, ich will mich nicht zurückziehen aus dem politischen Denken. Mhm. Auf der anderen Seite will ich über dieses Stöckchen, das die da permanent hinlegen, nicht drüber springen. Mhm. Weil ich finde, dass diese ganze Empörung zu dieser Gesellschaftsspaltung führt, weil jeder irgendwo in seiner Bubble halt ständig irgendwie wahnsinnig empört ist und die anderen sind alles Idioten und Arschlöcher. Mhm. Und es funktioniert also das Spiel, dieser Autokraten und der dahinter hängenden Tech-Milliardäre, dass wir alle in heller Aufregung sind.
Genau. Ja.
Und da will ich mich nicht beteiligen.
Ja.
Und wenn ich aber, wenn ich zum Beispiel, ich habe meine Nachrichten-Apps vom Handy gelöscht, weil ich merke, dass wenn ich da reingehe, vor allem in der Früh zum Beispiel, dann bin ich in dieser Dauerempörung. Ich kann mich die ganze Zeit über irgendwas aufregen.
Ja, es ist ja so.
So. Aber das will ich nicht. Ich will es im Prinzip mit der Lanze oder Zeitung oder mit dem Straubinger Tagblatt beim Kaffee lesen, bilden, irgendwie schauen so und dann am besten am Wochenende die Zeit lesen, weil da habe ich Pro und Contra, da habe ich meistens ein Interview mit der einen Seite und der anderen Seite und so weiter. Aber dafür gibt mir dieses gesellschaftliche Leben, in dem ich mich befinde, gar keine Zeit mehr. Mhm. Und wie gehst du damit um? Also nimmst du dir die Zeit oder reagierst du mit auch so schnell?
Ja, erstmal bin ich ein hochemotionaler Mensch und bin natürlich da auch komplett dabei bei dieser Massenempörung.
Bist du dabei, oder?
Ja, natürlich. Aber mir macht es Spaß.
Ach, dir gefällt das?
Mir gefällt das total.
Und was machst du mit deiner Psyche? Tut dir das nichts?
Der gefällt das
auch. Der gefällt das. Okay, das ist hart.
Was ich zum Beispiel wahnsinnig, also sag mal so, es gibt Themen, da kenne ich mich einfach nicht aus. Es gibt wenige Themen, da kenne ich mich aus. Aber es gibt natürlich Themen, da befasse ich mich damit und dann traue ich mir ein Statement zu. Und also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber manchmal denke ich mir halt einfach, das ist jetzt kein schlechter Gedanke dazu, den äußere ich einfach. Wir leben ja in einer Zeit, da ist es, also früher war es ja so, wenn das, was ich jetzt gepostet habe über die letzten Jahre, das hätte vor 20 Jahren hätte es wahrscheinlich zu Shitstorm ohne Ende geführt. Ja. Mittlerweile ist es so, du spielst da, also das schwimmt irgendwo mit, das nimmt ja keiner mehr wahr. Jedenfalls, wenn du einen Shitstorm hast, ich hatte mal einen, also einen richtig großen Shitstorm, da war ich 2 Tage lang bei Twitter in den Trends in Deutschland Nummer 1, wegen einer Äußerung, ich glaube, da ging es um Wärmepumpen und Mallorca-Urlaub. Ich habe irgendwie geschrieben, dass sich jemand halt einfach mal auf eine Woche Mallorca verzichten konnte, dann konnte man sich ja so eine scheiß Wärmepumpe leichter leisten.
Oh, okay, das ist natürlich... gerade in der Zeit, wo diese Stimmung
war bei Habecks Heizungsgesetz.
Ja, das war keine gute Idee.
Jedenfalls sind dann alle über mich her und so weiter. Aber man glaubt es nicht, diese Empörung ist ja auch, die nutzt sich ja ab. Also,
aber damit habe ich ein Problem. Also weil ich nehme dann das gar, kann das alles dann nicht ernst nehmen, weil wenn das bloß eine Empörung ist, damit das Gefühl irgendwo stattfindet.
Es gibt amerikanische Präsidenten, die machen mit dieser Empörung Politik.
Ja, aber da können wir doch nicht immer da mitmachen.
Nein, natürlich kann man nicht mitmachen, aber ehrlich gesagt, du änderst natürlich nur was, oder man würde nur was ändern, wenn wir alle aufhören. Und es macht natürlich jeder mit, also jeder außer dir.
Naja, ich mache natürlich
schon hier
auch.
Am Tisch sitzen zwei Leute, von denen einer nicht mitmacht.
Ich mache halt dann, meine Frau hat mir das diese Woche wieder vorgeführt, quasi. Ich mache halt dann woanders mit.
Ja,
also es gibt ja keinen, der reinen, ist so.
Genau.
Ja, also ich mache halt dann da nicht mit. Dafür habe ich jetzt, weil ich es nicht anders kriegt, aber doch bei Amazon was bestellt. Sitze ich wieder in Runden Korrekten und dann sage ich, okay, jetzt ist wieder soweit. Ich habe die Sünde gemacht.
Aber ich glaube, der Maßstab ist ja, also den Maßstab, den ich nicht bei mir ansetze, ist, dass ich alles richtig mache. Überhaupt nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Also mir ist es scheißegal, ich bestelle auch bei Amazon, ich versuche, wenn ich in der Stadt bin, dass ich was dann Puste kaufe oder irgendwo, keine Ahnung, oder irgendein Topf da, wo ich halt die Leute kenne und die mich gut beraten, das mache ich schon auch. Aber irgendwann einmal sitze ich halt daheim und sage, nein, heute ist neblig in der Stadt.
jetzt bestelle ich.
Halb bestelle ich bei Amazon.
Die Surfer.
Irgendwo kommt schon.
Aber wie kann man so fröhlich bleiben wie du, wenn man sich so viel mit diesem ganzen Irrsinn beschäftigt? Oder vielleicht, wenn du wirklich sagst, das macht dir wirklich Spaß, die Antwort habe ich nicht eingepreist, ehrlich gesagt.
Nein, ich bin ja, also es ist ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist natürlich schon so, dass ich dann irgendwann mal einfach Lust empfinde am Austausch. Also wenn er klug geführt ist, ist das...
Das verstehe ich alles.
Das ist wie Katharsis, eine eigene Katharsis, dass man sagt, okay, das ist also ein kleiner Infight. Ich nenne es manchmal auch Infight, weil ich merke, ich gehe dann argumentativ wirklich tief. Dann muss ich schnell nachlesen. Dann schaue ich, was der vorher geschrieben hat. Mit wem hat er sich unterhalten? Dann weiß ich, okay, mit dem lieber nicht. Oder mit dem gerade jetzt. So. Und dann hat man da quasi ziehe ich da einen Mehrwert raus. Aber du hast recht, also sagen wir so, es kommt natürlich ein bisschen, bin ursprünglich schon jemand, der mit einem sonnigen Gemüt und einer schönen, tollen Jugend gesegnet ist. Das muss man auch sagen, das hilft mir natürlich viel. Aber jetzt ich bin jetzt 56, ich merke schon, dass natürlich die Erfahrung des Lebens, des Alters, dass man in einer Welt lebt, die nicht nur gut ist, auch nicht zu Menschen nur gut ist, auch zu mir nicht immer gut ist, dass man dann schon merkt, man ist nicht mehr der Sonnenschein, den man mit 20 war. Also da ist schon viel auch
Last,
Probleme und Ängste. Auch da. Ängste, wie wird es den Kindern mal gehen? Wie wird unsere Zukunft ausschauen? Was machen wir mir aus dem Planeten und so weiter und so fort?
Ich habe vor kurzem über dieses Thema gesprochen mit Freunden. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir ja auch Eltern hatten und auch Großeltern, die Kinder hatten. Und ich glaube, alle Eltern hatten Angst um die Kinder, was denn da kommt als nächstes. Ich glaube, dass man überlegt, geh einfach die letzten 100 Jahre, schaust da an, da gibt es genügend Gründe, wovor man Angst haben, was dann auch eingetreten ist.
Klar.
Und vielleicht sogar noch schlimmere Sachen, als eingetreten sind. Aber diese Angst wurde früher nicht thematisiert. Also wenn mein Vater um mich Angst hatte, dann hat er mich entweder angeschrien als Übersprungshandlung, also weißt du, er hat einfach eine Übersprungshandlung verwendet.
Genau.
Er hat nicht gesagt, ich habe Angst um dich und deine Zukunft.
Genau.
Und deswegen bin ich aber auch nicht so angstgedrängt gewesen, sehr lang. Weil das, und ich denke mir halt manchmal, wir haben diese Angst, die normal ist, dass man die hat um die Kinder. Wir haben die so groß thematisiert, dass die Kinder schon wissen, dass wir maximal Angst haben.
Ja, klar. Ja.
Was wir natürlich voll übertragen. Also.
Ja, ja, total.
Und deswegen frage ich mich, ob wir nicht eine Spur vielleicht wieder Sachen mehr mit uns selber ausmachen müssen,
ja,
bevor wir alles immer rausposaunen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Aber früher war natürlich das Leben...
Also ist auch falsch gewesen,
ja,
natürlich.
Früher war das Leben eigentlich Überleben. Und also wenn ich an meine Großeltern denke, die haben ja alle 6, 7 Kinder gehabt, dann sind 2 als Säugling gestorben, einer ist noch im Krieg gestorben und dann so. Und so sind 5 übrig geblieben und die sind halt dann... Die sind übrig geblieben. Und,
so wie es halt jetzt in 40% der Länder auf der Welt ist.
Genau. Und bei uns ist es halt so, du kriegst 1, 2, wir haben jetzt 3 Kinder und die 3 Kinder und der Traum von einem Leben ist sehr stark, der hat sich sehr stark in unserer wachstumsgetriebenen Welt etabliert. Du brauchst das und das, damit du...
Also erfolgreich musst du sein.
Genau, du musst erfolgreich
gesund
sein.
Gesund musst sein.
Gut ausschauen musst du, also einen guten Körper musst haben, du musst eine tolle Beziehung führen, du brauchst gescheite Kinder, die musst du ausbilden, und so weiter und so fort.
Da scheitert man schon.
Genau.
Kann man nur scheitern.
Mit dem Rucksack laufst du mit 20, 25 los.
Ja,
und
ja,
dann merkst du, dass der... Und du denkst, also das war ja meine Erfahrung und ich habe das ja auch durch... Du denkst, mit 20 gehst los, okay, jetzt bin ich kräftig, ich kann jetzt 25 Kilo tragen. Und wenn ich aber 40 bin, dann ist der bestimmt um 20 Kilo leichter und ich brauche jetzt bis zur Rente bloß nur 5 Jahre. Aber er wird immer schwerer.
Nein, natürlich.
Er wird immer schwerer.
Immer schwerer. Du hast natürlich auch weniger Kraft. Also der kommt auch schwerer vor,
ja, genau,
glaube ich.
Genau. Ganz genau.
Also das ist gerade so mein, aber das ist, glaube ich, genau da, wo wir gerade stehen im Absolut. Leben, dass einem Sachen wahnsinnig anstrengend plötzlich
Brutal.
Vorkommen.
Brutal.
Also, und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir negativ, also die negativen Situationen, in denen man gerät, hat man in der Form, so wie sie sich einem präsentieren, schon x-mal managen müssen. Und man sagt einfach völlig zu Recht, finde ich, dem Leben gegenüber, jetzt lass mich halt damit in Ruhe. Ja. Gib mir irgendwas anderes, woran ich wachsen kann. Ja, okay. Genau. Ja. Aber nicht denselben Scheiß zum 48. Mal. Ja. Bloß damit ich es aushalte.
Ja, ja, genau.
So, das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt.
Total.
Und da, glaube ich, ist auch der Bruch, wo ganz viele sind in unserem Alter, dass man sagt, okay, na, ich glaube, jetzt gehe nur mal zumindest da, wo ich selber wählen kann, einen anderen Weg, weil ich will, wenn dann neue Enttäuschungen haben,
ja, genau.
oder zumindest selbst gewählt und nicht von außen aufoktroyiert.
Und,
so.
Und, oder was mich überrascht, weil das Alte,
kenn ich schon.
Wird ja, und es ist ja dann doppelt hart, wenn du das schon kennst und dann weißt, was dich erwartet, ja, wenn du da durch musst.
Wie erhalten wir uns die gute Laune für die nächsten Jahre?
Naja, ehrlich
gesagt. Was macht dir am meisten Freude?
Ja, schon. Das Gespräch finde ich schon einfach super. Ich bin ein total kommunikativer Mensch. Mir hat meine Mutter immer gesagt, das ist das, was ich hier, wo ich hier am meisten dankbar bin. Meine Mutter hat immer gesagt, red mit den Leuten. Das ist das Beste, was es gibt. Also beim Bäcker, was weiß ich, gestern am Wertstoffhof, wenn ich mein Altglas, einfach nur einen schnellen Schnack, nicht irgendwie am Boden schauen, wie es so viel machen. Die schauen am Boden, sind froh, wenn sie überhaupt keinen reden, dann gehen sie wieder heim und haben ihr Leben wieder. Ich rede mit den Leuten. Also das ist ja das, was ich auf Social Media auch so liebe, dass ich irgendwo einen Input habe. Meine Frau sagt aber, zu Recht, jetzt pfeifst du den Scheiß auch noch, die Probleme von dem auch noch eine. Aber ich finde das so großartig, kommunizieren zu dürfen. Das ist ja das, was uns so großartig zu großartigen Wesen macht, wir uns Menschen. Dass wir kommunizieren können, dass wir sowas machen können, was wir jetzt machen. Leute hören zu, wir reden. Oder wir reden miteinander. Eines der schönsten Gespräche der letzten Jahre. Wunderbar.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielleicht überlegst du noch den Karriereweg des Moderators.
Ja, oder? Schauen wir mal.
Ja, aber du wärst schon auch, also so, ich würde ja so eine Chefarzt-Sendung, ja, so eine Medizinsendung.
Medizin, mit so
Naturprodukten in der Hand.
Ja. Also wenn ich,
Longevity. Wenn ich, ja, hier genau. war vor kurzem Ulrich Bauhofer, hat über Longevity geredet.
Aha, okay.
Und du könntest die Rolle spielen, glaube ich, weil du schaust auch so gesund aus.
Ja, danke
Warum
dir.
Eigentlich?
Ja, ich trinke keinen Alkohol oder wenig.
Das ist ein Thema, ne?
Ja, das ist also bei mir immer schon ein Thema gewesen. Weil,
ach, du hast, bist noch nie, gibst da einfach nicht Nein in dieses Thema?
Doch, ich habe natürlich auch mal Phasen gehabt, also ich zum Beispiel während meiner Dreharbeiten, ich sage jetzt nicht wo, aber ich habe mal lange Zeit wo gedreht, wo ich dann halt einfach abends dann sitzt im Hotel, machst eine Flasche auf und trinkst ein Glasl. Am nächsten Tag trinkst du eine halbe Glasl und so geht es halt weiter und irgendwann einmal trinkst du eine Flasche.
Ja, ja.
Und das ist verkehrt. Einfach das ist nicht richtig. Ja, das kann nicht gesund sein. Und das habe ich aufgehört. Komplett. Okay. Ja, komplett.
Ja, lustig. Ich auch.
Na?
Glaube ich nichts mehr damit. Interessiert mich irgendwie
nee, überhaupt und, nicht mehr. Also ich meine, ich trinke schon mal im Biergarten ein Bier. Oder
ja,
so.
Ja, das ist ja was nichts. Anderes.
Genau. Aber dieses so
regelmäßig
Reibpfeifer und das einfach nur. Genau. Das, also ich merke, dass ich das zum Beispiel, weil du vorher über die Kraft gesprochen hast. Also ich merke, dass es mir besser geht und mich mehr Kraft habe, wenn ich meinen Körper nicht belaste. Das ist
ja,
ein
ja,
ganz
klar.
einfaches Ding.
Weniger
ja.
Gift.
Weniger Gift.
So, dann haben wir wieder was gelernt, sage ich mal, vom Herrn Mittermeier. Auf jeden Fall war das ein tolles Gespräch. Es macht
ich
sehr viel
auch.
Spaß.
Ich fand's auch.
Und ich bedanke mich, dass du da warst. Nehmen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vieles von dem mit, was Herr Mittermeier Kluges gesagt hat und vergessen Sie den Rest.
Ja.
So bitte. Können wir enden, oder?
Bitte. Ansonsten schaut meine Filme.
Genau, und geht's auf Instagram und
genau.
abonniert's den Kollegen
ja,
und
genau.
dann werdet ihr wissen, was ich meine.
Worum es geht. Alles klar.
Danke fürs Kommen, mein Lieber.
Danke für die Einladung, war super. Ciao.